Vers 33, Sprüche 14, 33, und da hören wir Gottes Wort. Sprüche 14, ab Vers 33. Die Weisheit wohnt ruhig im Herzen des Verständigen. Aber was im Inneren des Toren ist, das wird offenbar. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist die Schande der Völker. Ein König hat Wohlgefallen an einem verständigen Knecht, aber einen Schändlichen trifft sein Zorn. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Gottes Wort aus Sprüche 14, Vers 33 bis 15, Vers 4. Ihr braucht nicht euch wundern, dass das so über die Kapitelgrenze geht. Die Kapitel sind ja nicht inspiriert, sie wurden sehr spät eingeführt im Mittelalter von einem Briten, der uns da einen Riesendienst getan hat natürlich mit Vers und Kapitel. Aber hier ist ein Abschnitt in Sprüche, die erkennt man in dieser Menge von einzelnen Sprüchen, erkennt man immer wieder eine Ordnung, wenn man Verse sucht, die generell über die Weisheit sprechen, wie eine kleine Einleitung für einen Abschnitt, und das ist hier Kapitel 14, Vers 33, die Weisheit wohnt ruhig im Herzen des Verständigen. Und dann kommt ein Abschnitt mit einem eigenen Thema, mit dem Thema Kommunikation. Und da will ich gleich am Anfang den Baum des Lebens euch hervorheben in Vers 4 von Kapitel 15. Die heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Wir haben vom Paradies gehört vorhin in einer der Schriftlesungen. Und das ist hier wichtig, um euch abzuholen, um dich abzuholen, auch wenn du zum Beispiel eher skeptisch bist der Bibel gegenüber oder dem Glauben gegenüber. Wenn du sagst, ich schaue hier mir die Welt an, ich gucke aus dem Fenster, ich gucke in meine Umwelt, ich gucke mir die Menschen an, mich selbst, dann wirst du wahrscheinlich auch zustimmen, im Paradies leben wir hier nicht. Irgendetwas ist ganz gravierend kaputt in unserer Welt. Und das merkst du auch am Leben hier. Du spürst das, was es heißt hier in Vers 4, wenn eine Zunge Verkehrtheit in ihr hat, verwundet sie den Geist. Das erleben wir auch in unserer Kommunikation miteinander, merken wir leben nicht in einer perfekten Welt. Wir leben, vielleicht würdest du zustimmen, nicht in einer Welt, die ein guter Gott so machen würde. Das ist ja durchaus ein normaler Gedanke für einen Menschen, der sich mit dem Glauben beschäftigt. Wie geht das zusammen? Ein guter Gott und diese Welt, das Leben in dieser Welt, die so schreit, mit mir stimmt was nicht. Und das ist, wo wir heute so einsteigen und anknüpfen mit dem Thema Kommunikation. Ein Weg, wie Gott dieses verlorene Paradies wiederherstellt, ist deine Zunge. Wenn deine Zunge heilsam kommuniziert mit anderen, dann ist sie ein Baum des Lebens, ein Stück vom Paradies, vom verlorenen Paradies, das du anderen bieten kannst. Wenn Christus in dir lebt und dieses Paradies, das er dir in dir bewirkt, dann zum Vorschein kommt. Also du merkst es an deinem verwundeten Geist, ein zerbrochener Geist heißt es wörtlich, also das, was eigentlich nicht materiell zu zerbrechen ist, was unbrechbar ist, wird gebrochen in der Kommunikation. Das weißt du auch, das hast du mit Sicherheit erlebt. Ich wette, wenn ich jetzt fragen würde, kann jemand mal etwas erzählen, wo er wirklich zerstört wurde durch ein Wort, durch einen Satz, durch ein Gespräch, durch einen Vorwurf, da würde jeder sagen können, oh, ich weiß, das war vielleicht vor kurzem erst, das hat mich richtig kaputt gemacht in meinem Innern. Und genauso merkst du, hast du bestimmt auch schon gemerkt, wie heilsam es sein kann, wenn jemand gut mit dir redet, wenn er ein Baum des Lebens für dich gewesen ist, vielleicht auch mit einem einzigen Satz, der dich aufgebaut hat oder der dir die Wahrheit gezeigt hat über etwas oder einfach nur überhaupt, dass jemand mit dir redet. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, da war ich in so einer Art Fußballverein, das war im Nachhinein, habe ich dann gemerkt, ich bin im Ghetto aufgewachsen und das war so eine Art Liebesdienst für Straßenkinder, wo wir, damit wir nicht auf der Straße spielen müssen, konnten wir dann in so einem Hinterhof spielen. Und da war eben ein einziger Erwachsener, der so die Aufsicht geführt hat über die ganzen Kinder. Der hieß James, der war total cool. Der war so der coolste Mensch auf Erden. Der hat geraucht, der war erwachsen, der war ein Magier mit dem Fußball. Und wir Jungs und auch Mädels haben ihn angehimmelt. Wir wollten alle so sein wie er. Und eines Tages habe ich auf der Straße gespielt, in so einem Gebüsch. Und ich glaube sogar alleine, ihr kennt das, will jemand rauskommen zum Spielen? Nein, okay, dann gehe ich halt trotzdem lieber raus, alleine. Und so war ich da und auf einmal kam, und ich saß wirklich wie ein kleiner Affe im Gebüsch, ja. Und dann kam dieser coole Mensch, dieser coole Mann, James, der Fußballzauberer, mit zwei anderen erwachsenen Jungs vorbeigelaufen und hat mich gegrüßt, mit Namen. Hallo Declan, das kann mir keiner mehr nehmen, dass in dem Alter mich jemand gesehen hat und gesagt hat, hallo Declan, ich habe mich 10 Meter groß gefühlt und ultra cool, das war sehr erbaulich für mich. Und das ist ja nicht mal sozusagen ein geisterfüllter Mensch, der wirklich Gottes Paradies an jemanden weitergeben kann. Die Zunge ist ganz stark, sie ist ein ganz starker Teil unseres Wachstums als Gemeinde auch, das, wie wir miteinander sprechen. Und das beginnt mit Weisheit. Im Kapitel 14, Vers 33, die Weisheit wohnt ruhig im Herzen des Verständigen. Und dann, aber was im Inneren des Toren ist, wird offenbar. Ich will da die erste Hälfte vom Vers mal mehr hervorheben. Die Weisheit wohnt im Herzen des Verständigen. Was ist Weisheit? Weisheit ist die Fähigkeit, so zu leben, wie es Gott gefällt. Die Fähigkeit, so zu leben, wie Gott es gefällt. Da schwingt auch viel Mündigkeit sozusagen mit. Also du, wenn du weise bist, kann man dich auch durchaus mal ein paar Stunden allein lassen und du wirst trotzdem gottgefällig leben, obwohl keiner da ist, der dir sagt, wie du dich verhalten sollst. Ja, wo wir auch im Alltag merken, ja, es gibt ganz klare Gebote in Gottes Wort, aber die sind oft nicht konkret genug. Die sagen mir nicht, welche ist die richtige Frau. Auch nicht, welches ist das richtige Auto oder was soll ich heute tun? Gott zur Ehre leben, super. Aber wie geht das ganz konkret im Alltag? Und das ist, wo die Weisheit sozusagen zur Blüte kommt. Das ist, da fehlt auch sehr viel in unseren Gemeinden und in unserer Gemeindelandschaft. Das ist die Lücke, die gefüllt wird, das Bedürfnis, das erfüllt wird, wenn Leute sagen, der Heilige Geist diktiert meinen Tagesablauf. Er führt mich, ich bin immer dabei, er sagt immer, was ich zu tun habe. So ungefähr dieses Bedürfnis nach Führung im Alltag, das ist es, was in der Bibel die Weisheit tun will. Und da gibt es keine Abkürzungen. Auch keine Abkürzungen, ich besuche ein besonders charismatisches Seminar oder sowas und danach weiß ich, wie ich mit dem Heiligen Geist so im Alltag leben kann, so dass ich nichts mehr selbst entscheiden muss oder sowas. Sondern ich werde weise und lebe ein weises Leben, ein selbstständiges Leben. Und es heißt hier, sie wohnt im Herzen des Verständigen. Wohnen heißt auch, sie ist kein Gast, sie ist da gewollt, gerne gesehen, sie wohnt sogar da. Sie muss nicht gehen zu irgendwelchen Zeiten, so wie ein Gast nach ein paar Tagen vielleicht gehen sollte. Sie ist wirklich da und soll da bleiben. Sie ist Dauergast Familienmitglied im Herzen des Verständigen. Und das Herz bist du als Ganzes. Trenne dich ganz schnell vom Gedanken Kopf gegen Herz oder sowas. Kein biblischer Begriff. Herz ist alles, was, oder ich sage einfach mal, was das Herz so macht. Dann könnt ihr verstehen, was es ist. Das Herz denkt, das Logische. Es gehört zum Herzen. Das Herz entscheidet, was logisch ist. Deshalb ist es oft schwer, Menschen zu überzeugen, weil sie nicht wollen. Das Herz will. Das Herz bewertet. Das Herz fürchtet. Das Herz plant. Das Herz betrügt sich selbst. Es ist da, wo sozusagen alles zusammenkommt, die Schaltzentrale von dir, von deiner Moral, von deinem Willen, auch von deinen Gefühlen, von deinem Intellekt, von deinem Verstand. Mehr als alles bewahre dein Herz, heißt es in Sprüche 4, denn von ihm fließt das ganze Leben. Es ist der Mittelpunkt, das, was dich im Wesen ausmacht, dein wahres Ich. Nicht nur das, was in deinem Gesicht sichtbar wird, sondern das, was du, wo du nichts mehr hast, was du verbergen könntest. Es ist das, was letzten Endes nur Gott sehen kann. Ich weiß nicht, was du denkst. Selbst wenn du es mir sagst, werde ich nur eine Annäherung bekommen. Und wenn ich beobachte, was du tust, weiß ich nicht, warum du es tust. Selbst wenn du es mir sagst, wird es nur eine Annäherung sein. Aber Gott sieht das, was deine Motive sind. All das ist unser Herz. Und da soll die Weisheit wohnen, da soll sie zu Hause sein. Und wenn das so ist, dann führt das, und das ist dann der Übergang zu Vers 34, zu Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ausgelebte Weisheit. Mose sagt über das Gesetz des Mose, in dem es ja darum geht, ein gerechtes Leben zu führen, Gerechtigkeit im Sinne des Gesetzes, das Gesetz zu tun, was Gott uns gegeben hat. Und da sagt Mose dann, wenn die Leute das sehen, dann werden die sagen, was für ein weises Volk und was für weise Gesetze und Gebote es hat. Also Gerechtigkeit und Weisheit sind sehr eng verknüpft im Buch Sprüche. Wer weise ist, wird gerecht sein. Und im Umkehrschluss auch, wer gerecht ist, wird weise gewesen sein, sonst würde er nicht so leben. Und beim Toren genauso, das ist kein neutraler Begriff, sondern Torheit, Dummheit, der Narr, das ist negativ moralisch gesehen. Der wird sündigen, weil er so ist. Das wäre zum Beispiel, ist es in Sprüche dumm, faul zu sein. Und es gibt eine Faulheit, die Sünde ist. So ist das gedacht. Gerechtigkeit ist, dass ich das Wohl der Gemeinschaft suche, auch wenn es mich etwas kostet, und die Ehre Gottes suche, auch wenn es mich etwas kostet. Und da heißt es dann in Vers 34, Kapitel 14, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist die Schande der Völker. Und was wir hier haben ist, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Also die Summe der Menschen in einem Volk, wenn die weise sind, je mehr Menschen sich um Weisheit bemühen, desto mehr wird ein Volk insgesamt ein gerechtes Volk sein. Gerecht heißt, also wenn man im Alten Testament die Völker anguckt, gerechte Völker sind die, die nicht ihre Bündnisse brechen. Das sind die Völker, die nicht imperialistisch sind und Leute unterdrücken oder sowas wie die Assyrer. Es sind Gesellschaften, in denen nicht die Korruption herrscht, sondern Gerechtigkeit auch in der Justiz, sodass jeder zu seinem Recht kommen kann. Das ist, was hier gemeint ist, wenn es heißt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist die Schande der Völker. Und hier ist auch die Eskalation ist der einzelne Weise in Vers 33, dann die Gruppe, das ist in Vers 33 die zweite Hälfte, die Toren, Mehrzahl, steht da eigentlich. Und dann in Vers 34 ein Volk und in der zweiten Hälfte von Vers 34 Völker, Mehrzahl. Also die Gruppe wächst sozusagen, aber es beginnt beim Einzelnen. So wie du lebst, in der Summe gesehen, hat ganz starke Folgen. Wer nicht weise werden will, der ist wirklich ein Kollegenschwein. Auch für eine Gemeinde. Auch diese Gemeinde kann nicht stärker sein als das schwächste Glied. Also wenn du sagst, ich lese nächstes Jahr mal in der Bibel oder beschäftige mich später dann irgendwann mit meinem Glauben und irgendwann werde ich es ernst meinen, da hältst du auch die anderen mit auf. Es gibt kein Individuum, so wie wir uns das denken in der modernen Welt. Das ist fast völlig illusorisch, dass du ohne die anderen mitzubestimmen für dich alleine sein kannst. Also der weise Einzelne kann dazu führen, mit anderen zusammen, dass ein ganzes Volk gerecht wird und erhöht wird. In Vers 35 ist dann, was noch dazu gehört, also es wächst nicht nur von unten, ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Gruppe ist ganz stark von ihren Leitern geprägt und abhängig. Und deshalb kommt der König ins Spiel, Vers 35, ein König hat Wohlgefallen an einem verständigen Knecht. Aber einen Schändlichen trifft sein Zorn. Also so wie der König ist, so wird das Volk sein. So wie der Vater zu Hause ist, werden die Kinder werden, wird die Familie werden. So wie Leiter in einer Gemeinde sind, wird die Gemeinde werden. So wie der Chef auf der Arbeit ist, das hat ganz starke Folgen für die ganze Abteilung. Es wächst auch von oben. Hier ist aber der Moment, wo wir dann stärker zu Kommunikation kommen als Thema. Also der König wird zornig. Er freut sich über einen verständigen Knecht, aber einen Schändlichen trifft sein Zorn. Und das ist etwas, das verbal anfängt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die letzte Standpauke, die ihr erlebt habt. Also wenn ihr Kinder seid, wahrscheinlich auf dem Weg zum Gottesdienst oder sowas. Aber wenn ihr auf der Arbeit seid, es kann sein, dass das am Freitag gewesen ist, je nachdem, wie euer Chef ist als Mensch. Und hier geht es darum, dieser Zorn ist hier höchstwahrscheinlich gerecht. Ja? Ein schändlicher Knecht trifft auf seinen Zorn. Aber im Prinzip ist es jetzt fürs Weitere egal, ob dieser Zorn gerechtfertigt oder nicht. Die Frage ist direkt im Raum, wie gehe ich damit um, wenn jemand sauer ist? Sauer auf mich vielleicht besonders, egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Was mache ich, wenn dieser Zorn so kommt und aufsteigt? Und da kommt dann in Kapitel 15, Vers 1 die Antwort. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm oder den Zorn ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Also hier geht es um die Frucht von guter Kommunikation, Frieden und Heilung auch in unseren Beziehungen. Also immer wenn wir merken, eine Beziehung ist kaputt oder beschädigt oder hinkt oder humpelt irgendwie so durchs Leben, dann kommen wir immer wieder auf dieses Thema zurück. Wie reden diese Menschen miteinander? Reden sie überhaupt noch miteinander? Das ist, so kommen auf jeden Fall Ehepaare zum Beispiel dann erst an zu einem Pastor. Ja, wir schlafen seit Jahren getrennt, wir reden nicht mehr miteinander und am liebsten würden wir uns trennen. So, mach was draus, lieber Pastor, so ungefähr. Und der erste Schritt wird sein, einander wieder zuzuhören, einander aufeinander zuzugehen, verbal. Aber hier nochmal zurück zu diesem Zorn, der König platzt jetzt, was soll ich machen, wie soll ich auf ihn reagieren? Und da ist ganz wesentlich eine sanfte Antwort, wendet den Grimm ab, heißt erstmal bei mir selbst, dass es um Selbstkontrolle geht. Denn ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Das wäre das Tennisspiel, das dann beginnt. Der eine ist zornig, kommuniziert zornig zu mir und der Ball kommt hart geschossen und ich schlage genauso hart oder nochmal eins härter zurück, ist ja nur fair. Und dieser Ball wird dann nochmal zu mir zurückkommen mit noch mehr Kraft, mit noch mehr Gewalt. Und so eskaliert die Situation. Und deshalb ist hier der Rat, das, was ein weiser Mensch tut in seiner Kommunikation, er wird niemals eine gute Ausrede finden, den anderen zu provozieren. Niemals. Also ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo es gerechtfertigt gewesen wäre, wenn jemand einen emotionalen Ausbruch hat, ihn dann noch zu stärken darin. Sondern Weisheit will dann deeskalieren und zur Ruhe bringen, so einen Menschen. Und zwar ist das Ziel, zu trösten und zu beruhigen. Und zwar geht es hier um beides, um Form und Inhalt. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Also die Form ist sanft, das heißt, sie wird sehen, da kommt jemand auf mich zu, sozusagen im Zorn, und ich werde das versuchen, eher aufzufangen. Wir haben gerade einen Krankenwagen gesehen mit einer Sirene. Der ist so vorbeigeschossen und der hat seinen Alarm eingeschaltet. Und so ist der Mensch, der im Zorn kommuniziert. Für ihn ist ein Alarm losgegangen. Bei diesem König, mein Knecht ist schändlich. Und dann geht der Alarm los, da ist was Schlimmes, ich muss jetzt zornig werden, wenn Zorn mein Weg ist, mit sowas umzugehen. Und dann heißt es hier eine sanfte Antwort, wendet den Grimm ab. Eigentlich heißt es, sie dreht ihn um, Klammer auf, und schickt ihn zurück. So wie wenn bei diesem Notfall jetzt der Mensch, der da jetzt wartet auf einen Krankenwagen, sagen würde, es war ein Fehlalarm, ihr könnt wieder fahren. Und dann fahren sie ohne Sirene die gleiche Strecke zurück. Und so ist es beim Zorn auch gedacht, dass wir sehen, was dahinter steckt und sagen, das ist ein Fehlalarm. Es ist jetzt etwas, was ich nicht so akzeptieren will, sondern ich will sagen, das ist ein Fehlalarm, entweder weil das nicht so ist, wie du denkst, was passiert ist, oder direkt zu sagen, es tut mir leid. Es eins von beiden muss es ja sein. Also es kann nicht sein, dass dieser Mensch, dass du es falsch gemacht hast und er soll sich nicht ärgern. Da bist du ja ganz fein raus. Sondern wenn, dann entschuldige dich, wenn es an dir liegt, und wenn nicht, brauchst du das nicht persönlich nehmen, genauso wie ich einen Krankenwagen auch nicht persönlich nehme, wenn er mit Alarm irgendwo hinfährt. Also das Ziel wäre, den anderen zu beruhigen. Öl gehört in die Wunde und nicht ins Feuer, ist so der Hauptgedanke hier. Was dieser Vers aber nicht sagt, ist, dass man damit Konflikte vermeiden kann. Also es heißt hier, eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab. Das heißt nicht, eine sanfte Antwort sorgt dafür, dass niemals jemand zornig wird. Hier ist jemand, der schon sauer ist. Der ist schon zornig, der Konflikt ist schon passiert. Die Bibel sagt uns nicht so viel darüber, wie wir Konflikte vermeiden können, sondern wie wir weise mit ihnen umgehen können, weil sie gehören zum Leben dazu. Wenn du versuchst, auch mit diesem Vers sozusagen, Konflikte zu vermeiden, also auf schlechte Weise, dann wirst du garantiert die Konflikte bekommen, die du nicht wolltest. Und zwar noch doller, als du wolltest, ironischerweise. Eine sanfte Antwort lindert den Zorn. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Der Zorn ist trotzdem schon da. Hier ist, wenn du dich dabei ertappst, sozusagen, ich will keinen Konflikt, also beschönige ich oder sowas, das ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen, indem man immer Ja und Amen sagt zu allem. Und wenn jemand ein bisschen aufbrausend ist, direkt zwei Schritte zurückzugehen und sich überfahren zu lassen, das ist nicht gemeint. Sondern du musst auch sagen, was in deinem Herzen ist. Keine Kommunikation ist nicht gute Kommunikation. Man muss schon sagen, was da ist, aber es geht darum, wie wir es sagen, dass wir den anderen nicht reizen wollen zum Zorn. Das ist vielleicht, bei uns ist das wohl, glaube ich, ungleich verteilt, wie wir das bewerten. Wenn jemand ausflippt, dann ist er meistens unten durch. Also auch dauerhaft, ne? Der hat dann den Eintrag in der Akte, das ist ein Hitzkopf, das ist ein Depp, den kann man nichts sagen, der platzt immer. Da sind wir uns relativ einig, das ist schlecht, wenn jemand so ist. Das ist dann so der Junge, der irgendwie so immer schuld ist, ne, in jedem Konflikt in der Schule, der immer in die Ecke gehen muss oder so, weil er sich nicht beherrschen kann. Und genauso das Mädchen ist dann die Zicke, für immer. Einmal gezickt, bist du für immer die Zicke. So, da sind wir uns relativ einig, aber was die Bibel genauso verurteilt, ist der Mensch, der diese Menschen reizt. Und der damit sozusagen mitzornig wird, wenn man den Zorn als etwas sieht, das man dann zusammen sozusagen hervorbringt. Also wie gesagt, es geht darum, wie wir hier miteinander kommunizieren. In Vers 1, Kapitel 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Und hier, nur dass das deutlich wird, hier geht es schon darum, jemanden zu verändern. Er ist zornig und ich möchte ihn dahingehend verändern, dass er zur Ruhe kommt. Und das machen wir, wenn wir kommunizieren. Die einen machen das unbewusst und sind nicht sehr gut darin, und die anderen machen das sehr wohl, sehr bewusst, vielleicht sogar kalkulierend: wenn ich das so sage, dann kriege ich, was ich will. Und das wäre etwas ungerecht, aber insgesamt ist das, wofür Kommunikation da ist, dass wir Menschen verändern, dass wir einander verändern, dass wir uns verändern lassen, indem wir uns austauschen. Die Frage ist, wie? Wie würde Jesus Kommunikation einsetzen, um Menschen zu verändern? Wenn man so an einen Ehepartner denkt, dieses Verhalten des anderen, ich will das ändern, das nervt mich, das ist so schlimm. Und da diesen Ehepartner dann anzuschreien, das ist nicht die Gerechtigkeit, das wird wahrscheinlich für eine Zeit das Verhalten auch ändern. Aber das ist nicht, was die Bibel uns an die Hand gibt. Wie würde Jesus ein Verhalten verändern bei einem Menschen, indem er es anspricht? Wie würde er es tun? Nicht mit Zorn, nicht mit Schuldgefühle machen, nicht mit Verurteilung oder Drohungen oder ein Ultimatum: wenn du das noch einmal machst, dann ziehe ich aus oder sowas. Sondern Jesus macht das mit Sanftmut. Er sagt: kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt er: nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Das sagt Jesus zu Menschen, für die er gestorben, also für die er sterben wird. Er sagt es durch die Schrift zu Menschen, für die er gestorben ist. Er sagt das als einer, der für dich stirbt, um dir dieses verlorene Paradies wieder zu gewinnen und wiederzugeben. Jesus ist für alle unsere Sünden gestorben, auch gerade für die Sünden unserer Zunge. Und seine vollkommene Rede, er hat nie gelogen, nie geflucht, nie ungerecht kommuniziert, nie diese Dinge gesagt, wo wir so schnell sind, das tauscht das Evangelium für uns aus. Also Jesus nimmt all deine schlechte Kommunikation am Kreuz auf sich und bietet dir all seine gute Kommunikation an. Wenn du vor Gottes Gericht stehst in Christus, dann ist da nicht etwas Neutrales, dir ist deine schlechte Kommunikation vergeben und deshalb bist du so bei null Schulden oder sowas, als hättest du nie was gesagt, sondern was du hast, ist das, was Jesus gesagt hat. So wie Jesus kommuniziert hat, so wird in deiner Gerichtsakte sozusagen stehen, hast du kommuniziert. Das ist die fremde Gerechtigkeit des Christus, die dir zugerechnet wird im Bereich Kommunikation. Das heißt, wenn du durch den Text schon ein schlechtes Gewissen bekommen hast, Christus ist für das gestorben, wo du dich schämst. Wenn du dich immer noch ärgerst über jemand anders und sagst, ich müsste diese Predigt hören oder sowas, oder ich poste später mal unauffällig den Abschnitt als Status und hoffe, dass der das liest, auch für den und für seine schlechte Kommunikation ist Jesus gestorben oder nicht. Und wenn nicht, dann wird er seine Schuld tragen im Gericht. Aber so oder so müssen wir lernen, als Christen entspannter mit Kommunikation umzugehen, auch gerade mit schlechter Kommunikation. Natürlich hat jemand was falsch gesagt oder auf verletzende Weise gesagt. Also wenn es eine Gemeinschaft gibt, in der wir nicht sagen sollten, vor 5 Jahren, da hat die das und das zu mir gesagt und seitdem ist diese Beziehung zerstört. Wenn es eine Gruppe gibt, in der das nicht Sinn macht, Dann die Gruppe, die bekennt, er ist für unsere gemeinsame Schuld gestorben und auferstanden. Und wir glauben das auch. Also das Kreuz prägt unseren Umgang miteinander bis in die Worte hinein. Dann heißt es in Kapitel 15, Vers 2, die Zunge der Weisen gibt gute Lehre oder Erkenntnis, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Also wir hatten gesehen, die Weisheit wohnt im Herzen des Verständigen. Jetzt, wenn er den Mund aufmacht, kommt das raus aus dem Herzen, was drin ist. Das Herz und die Zunge haben einen direkten Draht. Und zwar vor allem in die Richtung, das, was drin ist, das kommt raus. Das ist das Phänomen, dass der Fußballfan einfach nicht aufhören kann, darüber zu reden, weil es in seinem Herzen ist. Er wird die ganze Zeit mit seiner Mannschaft anfangen. Und genauso der bittere Mensch, der von allen enttäuscht und verletzt ist, das ist in seinem Herzen und er wird die ganze Zeit darüber reden. Du lädst ihn zum Essen ein und hoffst, dass ihr irgendwie mal einen netten Abend habt und er meckert die ganze Zeit. Das kommt aus ihm heraus. Das ist das Phänomen, wenn jemand sagt, das habe ich nicht so gemeint, das ist mir rausgerutscht, so bin ich nicht, alles falsch. Du bist so, das hast du gemeint, das war dein Herz, es ist aus deinem Mund rausgefallen. Das ist nicht an, also normalerweise zum Beispiel trage ich einen Gürtel, damit mir nicht die Hose runterfällt. Also so ist das bei unserem Reden auch. Normalerweise trage ich einen Gürtel sozusagen für meine Zunge, damit mein Herz nicht runterfällt. Aber manchmal wird es runterfallen, dann kann ich aber nicht so tun, als wenn das nicht mein Herz wäre. Und so ist es hier, der Tor wird tendenziell dummes Zeug reden und der Weise wird tendenziell gute Erkenntnis sozusagen in seiner Kommunikation weitergeben. Es gibt einen direkten Draht vom Herzen zur Zunge. Und hier geht es darum, der Weise gewinnt dich mit seiner Lehre, mit seiner Erkenntnis, mit seiner Kommunikation, mit dem, was er sagt. Und zwar so natürlich mit dem Inhalt. Also wir, da würden alle zustimmen, wenn jemand wirklich weise ist, dann wird das, was er sagt, Sinn machen. Er ist ja auch weise, beziehungsweise andersherum, ich schließe aus dem Schlauen, was dieser Mensch spricht und wie, also was er für Inhalte bringt, schließe ich, der hat's drauf, so ungefähr. Aber es geht genauso sehr um das Wie. Wenn jemand alle Erkenntnis hätte, sagt Paulus, aber keine Liebe, dann ist das nichts. Und so ist es fast wahr, dass es nicht, also es reicht nicht, Recht zu haben, es ist fast wahr, auf die falsche Weise das Richtige zu sagen, ist das Gleiche wie das Falsche zu sagen. Da hättest du genauso gut irgendwas erzählen können, wenn du es so schlecht sozusagen kommunizierst, so zornig oder so gottlos, so unhöflich, so unrücksichtsvoll, also rücksichtslos, dann ist es fast egal, was du sagst. Da kann es noch so wahr oder noch so richtig sein, wenn du es als Waffe so schießt. Also sowohl mit dem Inhalt als auch mit der Form, mit der Art, mit dem Zeitpunkt gibt der Weise gute Lehre. Er ist verlässlich in seiner Kommunikation. Und das hilft uns auch, Vers 1 zu verstehen. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, heißt nicht, ich verschweige etwas. Ich verschweige die Wahrheit oder so. Der Weise gibt gute Lehre. Er sagt auch etwas. Es ist nicht so, dass er sich immer duckt, damit er schön sanftmütig wirkt. Aber er achtet darauf, wie er das sagt und wann er es sagt. Verletzende Worte, also in Kapitel 15, Vers 1 in der zweiten Hälfte, ein verletzendes Wort, das steht parallel zum dummen Wort in Vers 2 in Kapitel 15, der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Das ist so der Mensch, der sagt, ja, wir machen ja nur Witze. Also mein Kumpel hat jetzt Selbstmord begangen, weil wir ihn seit Jahren mobben, aber es waren doch nur Witze. Das auch selbst, wenn ihr zu zweit nur seid als Freunde, du sagst, ja, ja, wir dissen uns immer, wir sind Jungs, das macht Spaß. Der andere ist verletzt von dir. Das ist so. Das ist hier auch direkt parallel zusammen. Dummes Geschwätz, Witze auf Kosten des anderen immer tun irgendwann weh. Das kann mir keiner sagen, dass das nicht, dass eure Freundschaft so ist, dass ihr euch immer nur disst. Dann seid ihr, glaube ich, keine Freunde. Es ist dann so, bei diesem Thema Kommunikation in Vers 3, warum das auch so wichtig ist, die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Was das heißen soll, ist, Gott ist überall dabei, zu beobachten, wie wir kommunizieren. Jedes Wort, das ich sage, sage ich auch zu ihm. Einmal, weil jeder Mensch, mit dem ich rede, sein Ebenbild ist, und einmal, weil seine Augen überall sind. Und deshalb ist er auch so schön neutral oder fair, sage ich mal. Wenn wir einen Konflikt haben, dann ist es sehr schwer zu ermitteln, wer hat Recht oder wie viel Recht oder wie wenig oder wie ist das hier so verteilt. Aber Gott hat alles gehört, was beide Parteien gesagt haben und wie sie es sagen und ist höchstwahrscheinlich meistens von beiden Seiten gleichermaßen enttäuscht, würde ich sagen. Er sieht oder hört alles. Seine Augen erspähen die Bösen und die Guten. Gott hat eine Meinung über unsere Kommunikation. Er hört das, wie wir sprechen und sagt, das war entweder böse oder, wie ist es hier formuliert, gut. Ja? So hört Gott alles zu. Ja, manchmal muss man sehr banale Dinge nochmal nachlesen. Aber der Hauptpunkt ist, das wird mich am meisten davon abhalten, in meiner Kommunikation zu sündigen. Das ist nämlich Gottesfurcht. Gottesfurcht ist die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern und die kommt daher, dass ich nicht dauernd vergesse, wo er ist. In einem Kinderkatechismus habe ich mal die Frage gelesen, wo ist Gott? Und dann war die Antwort so schön, Gott ist überall. Und so, das ist, was zu Gottesfurcht führt, dass ich nicht mehr vergesse, er ist hier. Er ist überall, wo ich bin und wo andere sind, und hör zu. Wenn Jesus heute durch diese Tür gehen würde, da würden wir aber aufpassen, was wir sagen. Da würde keiner mehr das Wort an sich reißen wollen. Wir wären ganz vorsichtig. Und das wäre gottesfürchtige Kommunikation. Dass wir Kommunikation ernst nehmen, wäre so der Schlussstrich unter dem Text und unter der Predigt. In Vers 4 heißt es dann nochmal zur Zunge, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Eine sanfte Zunge, eine heilsame Zunge, und das ist, vielleicht bist du bisher etwas entmutigt durch die Predigt, das kann wieder gut gemacht werden. Wenn du einen Konflikt hast und merkst, das hat stark mit Kommunikation zu tun, oder auch als Freunde oder als Paar, wir merken, wir streiten uns immer über die gleichen Dinge, auf die gleiche Weise und wir kommen nicht weiter in unserer Kommunikation und es nervt uns und ärgert uns und frustriert unsere Gemeinschaft. Da könnte man jetzt denken, damit Gott das gut macht und heilt, da müsste irgendwie, was weiß ich, ein zweites Pfingsten passieren. Oder irgendwie so ein Ultrawunder im Herzen der Menschen, dass auf einmal alle ganz sündlos sind und dann gelingt uns die Kommunikation. Aber das ist nicht sein Mittel. Sein Mittel aus der, also euch, dich, also ich sage euch, weil du nicht alleine bist in deinem Kommunikationsproblem, du bist im Clinch mit jemandem, wenn wir diese zwei Parteien nehmen, sein Weg, euch aus dieser Patsche herauszuholen, ist der gleiche, wie ihr da reingekommen seid. Eure Zunge. Also so wie ich mich da hineingeredet habe, rede ich mich da wieder heraus. Die heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Sie kann diese misslungene Kommunikation heilen. Wenn du vielleicht eine ganz zerrüttete Beziehung vor Augen hast, was weiß ich, ne, ein Vater, dessen Kinder entfremdet sind oder sowas. Vielleicht denkst du, ich hab das jetzt 20 Jahre lang verbockt. Das kann nie wieder gut werden. Hier, dieser Text verheißt, dass das sehr wohl wieder gut gemacht werden kann, wenn du kommunizierst. Also zum Beispiel, und das erleben wir auch ganz oft. Nehmen wir mal dieses Beispiel mit dem Vater und dem Kind. Ein Vater war nie da. Er hat nie gesagt, ich liebe dich. Und 20 Jahre später, wenn beide sind erwachsen oder noch länger, ne, das kann ja richtig bitterlang dauern, sowas, da reicht es für dieses Kind, dass der Vater nach so langer Zeit einmal den Satz sagt, ich liebe dich. Und dann brechen alle Dämme, alle heulen los und es ist, als wären diese 20 Jahre mit einem Satz wieder gut gemacht. Das ist ein Extrembeispiel, aber was ich damit sagen will ist, wir haben uns da reingeredet und mit Gottes Gnade können wir uns auch wieder rausreden in diesen Schwierigkeiten. Es ist aber schon ein Akt zu sprechen. Gerade da, wo eine Beziehung so abgestorben ist, dass man nicht mehr miteinander kommuniziert, kostet es uns oft ganz viel Kraft. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Also eine sanfte Zunge von Kapitel 15, Vers 1, das ist die gleiche, die kann Verletzungen der falschen Zunge heilen. Und da kommen wir als Gemeinschaft auch mit wieder ins Spiel, wenn es darum geht, das Paradies, das verlorene Paradies wiederherzustellen. Hier sind Menschen, und in Osnabrück sowieso, sind Menschen, die durch Kommunikation leiden. Ihre Eltern haben es ihnen schlecht beigebracht, vielleicht haben es deine Eltern dir schlecht beigebracht, in der Schule haben sie es auch nicht mehr hinbekommen oder sowas. Und wir leiden in diesen Beziehungen. Und jetzt ist der Weg nach vorne, dass man hier in dieser Gemeinschaft diese Zunge erlebt. Der Baum des Lebens war in der Vorstellung damals nicht, ich esse das wie eine Pille, das ist die moderne Vorstellung, wie eine Tablette und dann bin ich unsterblich für immer. Sondern der Gedanke ist, ich bin krank, ich esse das und es heilt mich. Oder ich bin alt und ich esse es und es macht mich wieder jung. Und so ist es hier auch, dass wir kommunizieren wollen als Gemeinde, so dass Menschen heil werden können. Also hier ist der Ort, wo Menschen, die diese guten Dinge nie gehört haben, sie von euch lernen können, wie ihr es zueinander sagt. Wie ihr Vergebung aussprecht, wie ihr Liebe kommuniziert, wie ihr miteinander sprecht, die Dinge sagt, die jeder hören will, die jeder hören muss. Und die man da draußen oft nicht hört in der Welt. Das können Menschen beobachten an eurem Miteinander und sie können es spüren, wenn ihr es zu ihnen sagt. Das erste Wort, das einem Gast gesagt wird, kann schon ganz viel bewirken. Und das geht natürlich weiter, wenn er bei euch zu Hause mit euch ist oder sowas. Du kannst ganz viel tun durch deine Zunge. Du hast den Heiligen Geist, der in dir lebt, den Geist der Weisheit, den Christus dir geschenkt hat. Und dieser Geist verändert uns mehr, als wir denken, oft schneller, als wir befürchten. Und diese neue Art zu sprechen, die darfst du nicht länger unterschätzen. Jedes Mal, wenn du überlegst, soll ich den ermutigen, ist die Antwort ja. Jedes Mal. Es ist nie, selbst wenn du sagst, das könnte jetzt irgendwie sozial seltsam wirken, wenn ich das jetzt sage. Sag es bitte trotzdem, was auch immer es ist. So peinlich kann es nicht sein. Ich kenne auch Gemeinden, wo jeder frömmelt, das ist dann schon etwas seltsam. Jeder zweite Satz gefühlt ist, klingt so super fromm oder sowas. Aber das ist ein Start, das ist besser. Also natürlich können wir hinterher trotzdem versuchen, cool zu sein, aber Hauptsache, wir fangen an, so zu kommunizieren. Gott verspricht hier eigentlich, sein Paradies wiederherzustellen. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Das, was der Mensch braucht und was verloren gegangen ist, gibt Gott uns durch das Evangelium wieder und er will deine Zunge gebrauchen dafür. Vielleicht hast du ja gedacht bisher, ich weiß nicht, was mein Dienst in dieser Gruppe ist, was ich tun kann. Du kannst reden. Selbst wenn du sagst, ich bin noch nicht lange hier, ich weiß noch gar nicht, ich bin mir nicht sicher in meinem Deutsch oder sowas. Du kannst reden, du kannst Liebe ausdrücken, du kannst ein Baum des Lebens sein mit deinem Mund. Dafür ist er da. Auch wenn du sehr jung bist, kannst du das tun. Kinder wissen das ja nicht, aber Eltern reden darüber, was ihr Kind gesagt hat. Vor allen Dingen, wenn sie sich nicht dafür schämen müssen, was ihr Kind gesagt hat. Wenn sie sagen können, dass da kam was zurück. Also Gott hat versprochen, sein Paradies wiederherzustellen, und er fängt jetzt schon damit an, durch deine Kommunikation, durch die Kommunikation dieser Menschen, für die er gestorben ist, für die Leute, für die er gestorben ist, um sie in sein Paradies zu bringen. Wer sanft redet, baut an Gottes neuer Welt, an seiner Wiederherstellung des Paradieses mit, indem er ein Stück Paradies schenkt im Alltag, in der Kommunikation. Ja, das wünsche ich euch als Gemeinde immer mehr. Ich will euch da entlassen mit etwas aus Offenbarung 22, Vers 1, damit das mal einen Zusammenhang bekommt, wie wichtig das ist, wie wir miteinander reden. Offenbarung 22, ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Hier geht es um die Ewigkeit, um die neue Schöpfung Gottes, das, was wir dann landläufig nennen, wir das oft Himmel, da, wo wir am Ende sind, wo alles wieder perfekt ist, wo das Paradies wieder da ist, noch besser als vorher. Hier sind mehrere Bäume des Lebens beschrieben. Und was ich euch wünsche, was ich dir wünsche, ist, dass du, wenn du da bist und hörst, wie man dort miteinander spricht, dass du sagst, diese Sprache kenne ich schon aus meiner Gemeinde auf Erden. Ich würde noch kurz beten mit uns, und dann singen wir noch ein Lied. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Gnade, dass wir es hier in Sicherheit hören können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, es in Sanftmut aufzunehmen und zu tun. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, miteinander zu reden, so wie du, der du uns geliebt und dich selbst für uns hingegeben hast. Amen.